Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist Maren Schiller. Maren war früher als Kurzsprinterin in der Leichtathletik aktiv. Heute ist sie Marathonläuferin, Moderatorin und natürlich auch auf Instagram und TikTok zu finden. Auch nach ihrer leistungssportlichen Karriere liebt Maren die Herausforderung und so ging sie in diesem Jahr unter anderem beim Red Bull 400 an den Start. Freut euch also auf eine spannende Folge. Viel Spaß beim Hören.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Maren.
Hallo.
Ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir haben ja in den letzten Wochen auch schon mal so ein bisschen hin und her geschrieben, gerade auch so im Rahmen der Olympischen Spiele. Die sind ja jetzt mittlerweile so 1, 2, 3 Wochen vorbei. Aber ich habe es ja eben auch schon im Intro angesprochen, du bist ja eine ehemalige Kurzsprinterin und hast dir mit Sicherheit auch während der Olympischen Spiele das ein oder andere Event aus Paris angeschaut. Jetzt vielleicht so mit ein paar Wochen im Abstand, was war denn so dein persönliches Highlight der Olympischen Spiele 2024?
Oh, also ich habe wirklich fast nonstop vom TV gehangen und diese Spiele verfolgt. Und ich glaube, also so ganz allgemein ist mein Highlight jedes Mal, wie Emotionen da transportiert werden, abseits der sportlichen Leistungen, was halt natürlich Verletzungen angeht, was irgendwelche Paare angeht, was die Geschichten hinter den Athletinnen und Athleten angeht. Das ist für mich immer noch wirklich so bahnbrechend, jedes Mal aufs Neue wirklich bewegend und vor allem auch, was für Messages über den Sport transportiert werden können und vor allem, wie viele Menschen Zugang zu den verschiedenen Sportarten und auch leider Randsportarten finden, was man sonst halt nicht gesehen hätte. Also das mal vorab, so ganz, ganz inkonkret und sportlich gesehen, ja klar, also 100-Meter-Finale natürlich, 100- und 200-Meter-Staffeln. Das Highlight natürlich die Staffelmädels, glaube ich, unser deutsches Team, die Frauen, für die ich mich unglaublich gefreut habe, den ich ja auch schon privat geschäftlich folge, so auf Instagram und auch sehe, wie oft zum Beispiel auch eine Lisa Meyer verletzt war und eine Doku von der Gina Lückenkämper gesehen habe, was das für eine Aufopferung ist, diese Leistung zu erbringen. Und da dann diese Erfüllung und dieses Ergebnis dann zu sehen, das hat mich echt krass bewegt. Ich glaube, das war wirklich so mit meinem Highlight das Erste, was mir in den Sinn kommt. Aber da war wahrscheinlich noch viel, viel mehr dabei.
Ja, aber das war tatsächlich auch eines meiner Highlights. Also ich meine, es war ja jetzt auch kein Selbstläufer. Sophia Jung hatte sich ja dann auch verletzt im Vorlauf, musste dann noch ausgewechselt werden. Alex Burkhardt ist ja dann für sie an den Start gegangen. Sie hat ja auch keine leichte Saison gehabt. Also das war ja jetzt alles andere als in Stein gemeißelt, dass die Frauen da eine Medaille abholen. Und dann in der letzten Folge hat Gina Lückenkämper auch noch mal so ein bisschen über den Staffellauf berichtet und hat halt auch erzählt, es war so laut, dass sie überhaupt nicht das Hepp gehört hat. Das war auch so eine Frage an sie, weil ich war im Stadion und hab mir auch die Frage gestellt, wie will man hier jemanden hören, wenn da gerufen wird? Und dann hat sie auch gesagt, ja, ich habe gar nichts gehört. Das war reine Intuition, dass ich den Arm rausgestreckt habe.
Ja.
Und das muss ja dann auch immer alles nochmal ineinander greifen, dass das dann passt. Weil du bist mit Sicherheit auch die eine oder andere Staffel gelaufen. Man ist da so schnell unterwegs. Das sind ja dann wirklich auch immer so Zentimeter, um die es dann manchmal geht. Und dass das dann auch vor so einer Kulisse, dann auch mit so einem Druck im Nacken, weil ich sag mal, ein olympisches Finale ist ja dann auch immer nochmal was ganz Besonderes. Dass das dann alles so läuft und passt, ist schon, fand ich schon mega beeindruckend.
Total. Und vor allem ist da ja alles nochmal immer auf Null. Also gerade bei den Staffeln ist das ja immer spannend, da weiß man nie, was passiert. Gerade ja auch in den USA und Jamaika, auch bei den Männern, das ist ja immer ein riesengroßes Chaos. Also da ist ja das Blatt einmal komplett neu gemischt. Das ist ja anders als bei den, sagen wir mal, klassischen Finalläufen. Und da spielt natürlich eine Menge mit, eben wie du schon sagtest, gerade so die Lautstärke, aber auch andere Sachen, ne? So Top-Athleten, die ziehen ja dann auch den einen oder anderen nochmal aus der jeweiligen Staffel, sodass dann die Anläufe nicht mehr passen oder man dann gar nicht mehr das hört oder selber nervös ist. Also ich bin auch voll oft damals viel zu früh losgelaufen oder mal zu spät und man hat da auch einen Druck, da so eine ganze Gruppe in die Misere zu bringen, wenn man dann irgendwie da wirklich was auf gut Deutsch verkackt und dann halt wirklich so eine Chance wegzunehmen. Aber deswegen hat es mich voll gefreut für alle, dass es da so wunderbar geklappt hat und dass die Bronzemedaille ja nach Hause gekommen ist.
Und man hat ja auch gesehen, dass bei dir auf dem Instagram-Account relativ viel auch über die Leichtathletik berichtet und auch das Feedback von deinen Followern war ja auch in die Richtung, dass vielen gar nicht bewusst war, wie spannend der Sport tatsächlich ist und sie ja so ein bisschen auch den Zugang zur Leichtathletik jetzt über dich und aber auch über die Olympischen Spiele gefunden haben. Wie war da so insgesamt das Feedback?
Ja, also super gut. Das hatte schon angefangen mit den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, bei denen ich war und das da hatte ich einfach den Freitag davor nochmal Zeit, als alles aufgebaut wurde, und habe gedacht, ey, das nutze ich doch mal, um da einfach das Stadion mal zu zeigen und wie das so alles abläuft und wie wichtig auch diese deutschen Meisterschaften jetzt gerade sind für Paris jetzt in diesem Jahr. Und das kam dann so gut an, weil viele haben halt oft dann die Fragezeichen im Kopf, und auch Freundinnen und Freunde von mir, die mit mir jetzt mehr oder weniger die Spiele gucken mussten, wenn sie jetzt hier bei mir zu Hause waren, die hatten dann auch einfach so einfache Fragen, wie oft dürfen die denn springen? Wie oft, wann ist das denn? Warum sind die denn raus? Und so, da fehlte einfach mehr Aufklärungsarbeit, weil man natürlich ja auch nicht viele Sportarten kennt, und Leichtathletik hat ja einfach tausende Wettkämpfe und tausende Regeln somit auch. Und ich glaube, dass ich da dann vielleicht in meinem Stil dann nochmal vielleicht die eine oder andere Info mit rüberbringen konnte. Ich fand es aber auch von den Öffentlich-Rechtlichen auch ganz gut nochmal aufgegriffen, die einzelnen Regeln. Das haben die ja zum Beispiel auch nochmal so visualisiert und erklärt, dass man überhaupt mal einen Plan hat, wie oft man was laufen muss und wie man sich qualifiziert und so. Aber hat mich voll gefreut, dass da der Zugang ein bisschen mehr gegeben worden ist durch meinen Senf im Internet.
Und du hast die deutschen Meisterschaften angesprochen, dann wahrscheinlich auch aus Sicht einer ehemaligen Sprinterin, dass da das 100-Meter-Finale der Männer mit Owen Unser und dem ersten Deutschen unter 10 Sekunden, da könnte ich mir vorstellen, dass ja da der Puls auch noch mal ein bisschen höher gestiegen ist in dem Moment.
Ey, absolut. Ich habe ja noch das Glück gehabt, dass ich am nächsten Tag noch mal kurz ein Interview mit ihm machen konnte, weil ich war auch so impressed und ich habe mal wieder so gezeigt bekommen, wie down to earth die Athleten sind auf diesem Top-Niveau. Also ich habe jetzt ja, ich arbeite ja auch mit verschiedenen Sportausrüstern zusammen, und da hat man ja auch mal Connect zu Fußball, und das kann man natürlich wenig miteinander vergleichen, aber diese Star-Allüren, die da in den Kreisen herrschen, und diese unglaublich schöne Bescheidenheit von diesen Top-Athleten, die wir da jetzt in Braunschweig oder auch generell in der Saison sehen konnten, ist einfach so bezeichnend schön für den Sport. Und deswegen war es noch umso besser, weil ich weiß, hey, da macht einer diese Zeit, und ich habe trotzdem die Möglichkeit, mal ganz normal kurz mit dem zu reden.
Ja,
das war super cool.
Aber wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik und vielleicht auch direkt dann zum Kurzsprint gekommen?
Ich habe damals in der ersten Klasse so einen Schulwaldlauf mitgemacht. Das war einfach, wie ich schon sagte, Klassen treten gegeneinander an in NRW. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, und Oberhausen, um genau zu sein, da gibt es halt so einen kleinen Park, wo man da so ein Schulwaldrennen machen kann. Da habe ich halt mitgemacht und weiß noch, dass ich damals immer einfach nur, weil ich hatte so Angst, mich zu verlaufen, das ist, glaube ich, 1,2 Kilometer waren das in der ersten Klasse, bin ich immer hinter dem Fahrrad hergelaufen. Hinter dem Führungsfahrrad, einfach nur aus panischer Angst, mich nicht zu verlaufen. Und keiner war irgendwie neben mir, und ich hatte die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich bin voll falsch. Und als ich dann um die Ecke gebogen kam, haben mich alle angefeuert, und ich war so, ach krass, ich habe gewonnen. Und dann habe ich diesen Lauf halt dann gewonnen, aus lauter Panik oder vielleicht auch aus ein bisschen Talent im sechsten Lebensjahr, und wurde dann ja sozusagen akquiriert für die Leichtathletik bei uns damals in Oberhausen und habe da angefangen. Da macht man ja am Anfang alles, ne? Also kennst du es ja wahrscheinlich,
ja.
Sprung, Wurf, alles Mögliche. Und da hat man schon direkt gemerkt, eher Sprint und Schnelligkeit ist da doch mein Ding. Und bin so dann in den Kurzsprint gekommen und habe mich dann auch, glaube ich, so mit in der Jugend, 14, 15 würde ich sagen, so dann wirklich richtig drauf spezialisiert, so wie die meisten es dann machen. Wenn man raus ist aus diesen Blockwettkämpfen, die haben mich immer gehasst.
Ja.
Und ja, genau, so kam ich dazu.
Hast du damals ein Vorbild gehabt in der Leichtathletik, eine Sprinterin?
Ja. Allyson Felix auf jeden Fall, die fand ich immer, ne? Der nicht, also einfach auch vom Laufstil her, von allem her, die war, glaube ich, echt mein großes Vorbild. Und so, ich glaube, im deutschen Raum Verena Seiler damals, weil gegen die bin ich damals, als ich erstes Jahr bei den Frauen gestartet bin, bei den deutschen Meisterschaften in Leverkusen gestartet, und die hat mich komplett deklassiert, und ich fand die immer ganz toll. Und deswegen war das immer so meine Vorbilder. Und die kenne ich jetzt auch persönlich, das finde ich super cool.
Aber was war für dich so das Reizvolle am Sprint? Du hast gesagt, okay, der Wurf, das war jetzt nichts für mich. Manchmal merkt man ja auch, in der einen Disziplin hat man mehr Talent als in der anderen. Aber was hat dich vielleicht so im Kern auch mitgenommen, gerade dann auch über die 100 und 200 Meter an den Start zu gehen?
Also ich fand damals immer schon so diese Geschwindigkeit toll. Und dass mein Körper mich auf so eine Top-Geschwindigkeit bringen kann, das kann man natürlich jetzt auf jede Distanz anwenden. Aber was ich so schön finde an den 100 Metern oder am Kurzsprint ist, dass man das war wie so ein Instinkt, weil man macht da seine Abläufe. Es wird natürlich, je älter man wird, immer mehr technischer und mehr Feinarbeit wird da geleistet. Aber ich fand einfach toll, es war für mich so eine vollkommene Entspannung und dieses schnell zu sein. Und wenn man so antritt, dass man dann irgendwann so eine Geschwindigkeit hat und der Körper einen das so trägt, das hat mir einfach immer total Bock gemacht. Und ich fand das Training einfach auch cool, weil es einfach sehr viel Krafttraining ist, Kurzsprint. Ich damals Ausdauer überhaupt nicht mochte und ich einfach immer, glaube ich, so ein bisschen sozialisiert war von dieser Königsdisziplin und dass ich das machen wollte.
Ja. Man hat halt auch einfach, wenn man dann in der Maximalgeschwindigkeit sprintet, wirklich das Gefühl, man ist Also man ist ja dann auch schnell, aber das ist einfach was anderes, wie wenn man jetzt in einem Tempo-Dauerlauf unterwegs ist.
Absolut,
ja. Als wenn man da so über die Bahn fliegt. Und das fand ich damals auch immer so reizvoll. Und auch, aber war es für dich auch so spannend, ich sag mal, gegen die Uhr zu laufen oder dieses Frau gegen Frau, dass du die Konkurrenz neben dir hattest und da eher gewinnen wolltest?
Also ich bin eher auch immer noch eher ein Trainingsmensch oft, weil ich im Wettkampf auch ich habe am Wettkampf auch meine Leistung irgendwo abgerufen, aber ich bin dann oft sehr verkopft an Sachen angegangen. Und ich fand eher so, diese Zeit verbessern war, glaube ich, eher das Ding. Und ich fand es trotzdem dann immer so absurd, dass man einen ganzen harten Aufbauwinter mitnehmen muss, um so eine Zehntel, wenn man Glück hat, schneller zu laufen. Auch dann nur, wenn alles läuft. Ich glaube, ich habe mich dann eher mehr auf die Zeit fokussiert, weil es dann auch eher um so Qualis ging für deutsche Meisterschaften und so. Aber halt auch diesen Gegner haben und das Gefühl zu haben, in dieser ganz kurzen Zeit, ey, die kriege ich jetzt noch oder die kriege ich irgendwie nicht mehr. Ja, der Sport hat einem da wirklich sehr, sehr viel mitgegeben.
Und sowohl über die 100 als auch über die 200 warst du da am Start. Ich hatte in den letzten Wochen immer mal wieder so dieses Thema, gerade bei den 200, läuft man sie voll durch oder teilt man sich die Strecke ein? Ich bin voll durchgelaufen. Ich habe mit Gina Lückenkämper jetzt auch nochmal gesprochen. Sie knallt das auch voll durch. Jochen Gippert, ein Masters-Athlet, hat gesagt, er hat für sich so das Feeling gefunden, dass wenn er ein bisschen kontrollierter durch die Kurve läuft, kann er das Tempo besser halten. Wie war das bei dir? Also war für dich der 200-Meter-Sprint auch vom ersten bis zum letzten Meter 100% oder hast du versucht, das so ein bisschen dir ökonomischer einzuteilen?
Es ist jetzt schon ein bisschen eine Ecke her, aber ich bin mir noch sicher, dass ich immer so ein bisschen eingeteilt habe, weil ich war jetzt auch nicht immer so die perfekte Kurvenläuferin.
Ja.
Und da habe ich, glaube ich, einfach aus technischen Gründen schon so ein bisschen Zeit verloren oder konnte da nicht genau das abrufen, was ich so kann. Also habe ich dann immer dann auch doch auf die Gerade gehofft und dafür dann so ein bisschen reserviert. Aber eigentlich muss man ja voll reingehen. Das ist ja ähnlich auch bei den 400. Eigentlich muss man da schon sehr in die Vollen gehen.
Wobei ich da bei den 400 auch mal voll reingegangen bin und nach 220 Metern komplett übersäuert war.
Ja, das ist mies.
Und dann ist es ja so, im Übergang von der Kurve auf die Zielgerade überschneiden sich ja die Linien der verschiedenen
Bahnen.
Ne? Ja. Das Wort habe ich gesucht. Und da war ich so übersäuert, dass ich schon Probleme hatte, in meiner Bahn zu bleiben, weil ich nicht mehr die Kapazitäten hatte, abzuschätzen, ist das jetzt meine Bahn oder die Bahn links oder rechts neben mir. Deswegen,
man sieht auch nichts mehr, ne? Es ist auch ein Tunnel, ja. Ich finde, wie gesagt, diese zweite Kurve, in die man reingeht, die ersten 200, die gehen immer noch und da denkt man so, ah krass. Und dann ist man schon stolz, dass man die Hälfte hat und dann, wie gesagt, ab 250 Metern ist einfach nur so ein...
Irgendwie durch. Aber irgendwann kam ja dann bei dir auch die Entscheidung, dass du den Leistungssport beendest. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern und was dann schlussendlich der Grund dafür war, dass du gesagt hast, okay, ich mache ein Ende an dieses Lebenskapitel?
Ja, sehr gut. Also ich habe damals parallel Abitur gemacht und wollte auch ein gutes Abi machen und wusste auch, dass ich irgendwann halt ich habe mit TV Gladbeck zuletzt trainiert, dass ich dann wahrscheinlich nach Münster zum Studieren gehe und auch den Verein wechseln muss. Und da habe ich mich dann gefragt, ob ich das überhaupt immer machen möchte. Meine Leistungen waren auch nie auf so gut, dass ich irgendwie im Bundeskader oder sowas war, weil ich auch sehr, sehr oft verletzt war. Also erstmal war ich, glaube ich, auch nicht so gut, aber ich habe gemerkt, dass dieser Leistungssport mir zusammen mit meiner Schule damals, ich hatte auch einen Ganztag von 8 bis 16 Uhr jeden Tag und dann noch 7-mal die Woche so 2-3 Stunden am Tag irgendwie trainieren. Das hat mir schon sehr viel abverlangt. Also ich war super oft verletzt, extrem oft krank und hatte sehr oft diese Rückschläge, dass ich genau vor meinem entscheidenden Wettkampf irgendwie eine Grippe gekriegt habe oder einfach nicht fit war oder wahrscheinlich einfach komplett fertig. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich mich eher darauf freue, aufzuhören und da zurückzutreten. Und die Entscheidung ist mir voll schwer gefallen, weil dieser Sport mir auch so viel gegeben hat. Aber ich habe dann auch gemerkt, man kann eigentlich ja auch nicht davon leben, wenn man also auf so einem Leistungsniveau ist, wie ich es war. Und dass es dann einfach das Hobby werden muss, mich sportlich zu betätigen, aber ich nicht mehr auf der Leistungsebene sein kann. Aber es ist mir sehr, sehr schwer gefallen damals. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Es waren viele schlaflose Nächte.
Also das war keine Entscheidung, die über Nacht gekommen ist, sondern es war so ein Prozess.
Ja, ich weiß noch, dass ich hatte einen Wettkampf auch und da lief meine Saison eigentlich auch ganz gut. Ich hatte auch einen guten Aufbau und dann bin ich da im Wettkampf, habe ich mir auch, glaube ich, weiß nicht, irgendwie was gezerrt oder eigentlich so eine kleine Verletzung gehabt. Und ich glaube, danach habe ich gedacht, nee, ich glaube, jetzt nicht nochmal. Ich glaube, ich mache jetzt nicht nochmal zwei Wochen Physio und danach wieder voll rein, damit ich jetzt irgendwie wieder nach oben komme. Und da war es schon mal so der erste Stein gesetzt. Das war so eine Impulsentscheidung und die wurde dann verfeinert über die Monate, bis ich dann nicht mehr zum Training gegangen bin.
Aber da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war bei mir auch erst so unterbewusst. Also wusste ich eigentlich schon, das war es jetzt so langsam. Aber ich war dann eher so der Typ mit dem Kopf durch die Wand und wollte dann mit der Brechstange das dann trotzdem noch weiter probieren. Aber irgendwann musste ich mir dann auch eingestehen, dass es ja dieses Kapitel jetzt zu Ende geht und was Neues kommen muss. Und es war aber auch für alle Leistungssportler und für alle Leistungssportler ein schwerer Schritt, gerade wenn das so ein großer Teil auch des Lebens war über so viele Jahre. Also das kann ich mich auch sehr gut hineinversetzen noch in die Situation.
Voll. Ich habe mich danach so leer gefühlt auf einmal. Und ja, also ich habe natürlich auch Zeit dazu gewonnen, klar, aber man ist das ja so gewohnt und das gehört aber zum Alltag dazu. Das fand ich einfach voll schön und da hat mir schon was gefehlt, ja.
Auch, dass man irgendwie ein bestimmtes Ziel hat, auf das man hintrainiert, was dann plötzlich weg ist. So, das war das, glaube ich. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber dass Sport ja heute auch immer noch zu deinem Leben gehört oder ein wichtiger Bestandteil deines Lebens ist, sieht man natürlich auch auf deinem Instagram-Kanal. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, dass du die 400 Meter auch mal während deiner aktiven Zeit gesprintet bist. Vor einigen Tagen bist du beim Red Bull 400 in Finnland an den Start gegangen. Ich hatte vor 4-5 Jahren auch mal das Vergnügen, daran teilzunehmen. Deswegen mal aus deiner Sicht, wie sind deine Erfahrungen und deine Erinnerungen an diesen aufregenden Lauf?
Also ich habe jetzt ja schon wirklich vieles an Läufen gemacht, so auch von Trail und da glaube ich deswegen auch bin mit einem guten Selbstbewusstsein herangegangen, weil ich so dachte, ja okay, das ist ja nur einmal hoch. Aber ich mache jetzt ja mehr Langdistanz und Marathon und so längere Geschichten und da ist man dieses von 0 auf 100 jetzt gar nicht mehr so richtig gewohnt. Und ne, wie du schon sagst, das sind 400 Meter, eine Schanze hoch, ich habe immer Skipiste gesagt, Skischanze hoch, die ist sehr, sehr hoch. Also erstmal, als ich da unten stand, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das bitte für ein Sport? Wer stürzt sich da mit Skiern? Also das ist wirklich komplett irre.
Da steht vor einer Wand.
Wahnsinn. Da habe ich schon gedacht, krass, das ist erstmal große Motivation, mir das nochmal in Real Life anzugucken. Aber jetzt zum Lauf, ich habe 3 Minuten gebraucht ungefähr, bin damit auch ins Finale gekommen. Wow. Und ich wollte mir nochmal. Also ich habe jetzt wirklich gemerkt, wo lang meine Lunge läuft. Also ich weiß, dass sie jetzt auch durch den Rücken irgendwie geht, offensichtlich. Weil ich habe wirklich so ein Stechen in meiner Lunge gehabt. Das kann ich nur damals so von so richtig üblen Tempoläufen. Ganz wahrscheinlich das Gefühl auch noch. Ja. Aber das war echt heftig. Aber cool, weil man auf einmal seine eigene Technik herausfindet mit Krabbeln und so. Das ist man jetzt auch nicht mehr so gewohnt. Aber cooler Wettkampf. Und das gab mir wieder Wettkampffeeling, muss ich sagen. Weil da hatte ich auch Leute im Augenwinkel und dachte, ach komm, die kriegst du noch. Ich hatte keine Ahnung von meiner Zeit. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das angehe. Und das war schon ziemlich cool, aber auch wirklich verdammt hart.
Ja, also auch wenn man das erste Mal davor, also ich war damals das erste Mal überhaupt bei einer Skischanze und stand so davor und habe auch das Gleiche gedacht wie du, wie kann man sich da von oben runterstürzen, aber auch gleichzeitig, da willst du jetzt gleich hochrennen. Das ist schon, wenn man davor steht, einfach beeindruckend. Auch wenn man dann runtergeht und an den Treppen ist und sieht, wie steil das eigentlich ist. Also es ist ja wirklich, weiß ich wie viele Grad, wie viel Prozent. Ich glaube, an die 100%, 40, 45 Grad.
Ja, also das ist schon wirklich verrückt. Und die machen da ja Trainingssprünge auf diesen Kunstrad, also kein Kunstrad, so Plastikdinger, Lamellen, die da so, das.
Ja.
Ne? Und deswegen ist es auch total rutschig. Also wir durften halt da war so ein Netz drüber gelegt, weil sonst kommt man da gar nicht hoch. Aber man verliert auch sehr viel Energie, weil man auf einer Stelle tritt. Und ja, krasse Steigung, aber hat mir so ein bisschen, war ein gutes Mittelmaß zwischen so Sprint und Langlauf mal wieder und ein bisschen Trail und was auch immer.
Aber bist du im Finale dann nochmal an den Start gegangen?
Nein. Ganz nein. Also ich habe auch gemerkt, dass ich war nämlich davor die Woche auch ein bisschen angeschlagen, ich war noch nicht ganz fit und ich habe mir echt den, auch wieder sprintmäßig, mir den Oberschenkel ein bisschen weggehauen und habe dann gedacht, komm, das ist es mir nicht wert, ich bin jetzt ja mittlerweile sehr vernünftig, was das angeht und lass das Finale aus, ich hätte eh nicht gewonnen, aber da habe ich dann gemerkt, so jetzt merke ich, dass ich schon lange keinen Leistungssport mehr mache und merke, dass ich älter werde, weil ich lass es aus, ich melde mich an.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich lag damals nach dem Lauf auch eine halbe Stunde da oben im Ziel und hatte auch ein bisschen Angst davor, dass ich weiterkomme. Es war dann zum Glück nicht so und ich konnte mir dann noch 2 Stunden Zeit lassen, bis ich wieder unten war. Aber das ist schon, es ist schon ein Erlebnis. Wird ja als das härteste 400-Meter-Rennen der Welt auch bezeichnet.
Zu Recht.
Ja, also die 400 Meter flach sind halt anders. Also aber es ist schon... Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen würde.
Nächstes Jahr ist es in Innsbruck, da kann man sich nochmal überlegen. Staffel soll ganz gut sein, habe ich gesehen. Das kann man nochmal machen.
Dann auf 4 Positionen aufgeteilt.
Mhm. Die erste Position ist ja extrem entspannt.
Ja, das geht,
Das ist ja wirklich nur, geht ja eigentlich sogar bergab. Und dann der letzte ist auf jeden Fall schon sportlich.
Aber du suchst schon solche Herausforderungen. Du bist ja auch, ich glaube, in München eine U-Bahn-Linie abgegangen zu Fuß. bist bei vielen genau. Trailrunning-Wettkämpfen am Start. Wie kommt das? Was ist der Reiz für dich bei solchen Veranstaltungen?
Also ich habe ja nach dem Leistungssport, also nach dem Sprint, den ich gemacht habe, bin ich ja dann ganz schnell zum Marathon gewechselt, was ja schon echt ein bisschen crazy ist, weil man ja sonst, ich konnte mich damals dran noch erinnern, dass ich nach zwei, drei Runden einlaufen schon gar keine Lust mehr hatte auf längere Distanzen. Und nachdem ich aufgehört habe, habe ich dann mal meinen ersten 5-Kilometer-Lauf gemacht, um einfach wieder in dem Sport so zu bleiben. Dann sollten es aber 10 werden. Dann durch Nike bin ich an den Halbmarathonplatz gekommen. Dann wollte ich natürlich Marathon machen. Und dann habe ich jetzt so alles mal so in den letzten 8 Jahren, so was Marathon, Halbmarathon angeht, mal gemacht. Und das war super cool. Und das ist immer noch wirklich unglaublich anstrengend und auch herausfordernd. Aber ich habe gemerkt, dass ich sich da natürlich so vom Storytelling her und von der Darstellung des Laufes bei mir das auf den Kanälen und für mich selber auch alles sehr wiederholt. Also ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ich mache jetzt nochmal einen 12 Wochen Halbmarathon-Trainingsplan oder einen Marathon-Trainingsplan. Ich weiß auch, dass ich das kann. Ich weiß auch den zeitlichen und körperlichen Invest, aber ich habe gedacht, Laufen kann so viel vielseitiger sein und ich möchte das auch einfach einer großen Masse näher bringen. Und da muss es nicht immer ein Marathon sein, eine Anmeldung mit irgendwie Reise und irgendwas, sondern man kann zum Beispiel auch eine U-Bahn ablaufen. Das war ja mein Projekt im 2022, dass ich in Berlin in einem Monat alle U-Bahnen abgelaufen bin. Und da ist halt alles dabei, von einer U-Bahn, die 2,4 Kilometer lang ist, zu einer, die fast 40 Kilometer lang ist. Und das Gute daran ist, man kann ja immer einsteigen und zurückfahren. Und das kam halt so vielen wie erleuchtend vor, weil sie meinten, ey, das ist voll die coole Challenge und es ist eigentlich auch schön, wenn man sowas läuft, wenn man wie so kleine Checkpoints abläuft und vielleicht auch mal Strecken läuft, die man nicht sieht. Und dieses Feedback, was ich davon bekommen habe, dass Leute dann beim Laufen generell angefangen hatten und dann daran auch Spaß hatten, das hat mir voll viel gegeben und deswegen suche ich da gerade einfach neue Challenges. Muss jetzt keine Red Bull 400 sein, sowas brauche ich für mich persönlich immer noch mal so ein bisschen, um ein bisschen Kette zu geben, aber ich brauche einfach immer so eine kleine neue Herausforderung, weil es einen auch so mental weiterbringt. Also du kennst es ja auch vom Leistungssport, da ist ganz viel psychisch so connected und wenn man einen Wettkampf schafft oder eine Zeit schafft, es gibt einem auch eine sehr große Sicherheit, was man machen kann und auch eine sehr große mentale Stärke und das brauche ich einfach, glaube ich, so ein bisschen für meinen Alltag, für mich selber und gleichzeitig ist es natürlich super praktisch, dass ich das dann auch noch teilen kann und vielleicht auch noch den einen oder anderen motivieren oder einfach auch schlichtweg unterhalten kann. Das macht mir einfach Bock und deswegen suche ich immer Neues, was ich machen kann.
Aber ich sag mal, wenn man alle U-Bahn-Linien in Berlin abgelaufen ist, hat man ja wahrscheinlich auch das ein oder andere erlebt. Hast du vielleicht noch so eine Story auf Lager aus der Zeit?
Oh ja, also ich weiß noch, ich hatte diese Idee im Dezember und deswegen war es einfach auch brutal kalt. Und ich bin, als ich die U6 abgelaufen bin, das waren so 26 Kilometer, glaube ich, das hatte dann so 2 Grad und Schneeregen. Und dadurch, dass das schon die U6 war und ein paar Leute, die das Projekt schon gesehen hatten, hatten unglaublich viele, weil mein TikTok viral gegangen ist, das hat irgendwie fast 3 Millionen Likes, haben mich voll viele erkannt als das U-Bahn-Girl. Und ich hatte so viele Cheerleader auf dieser Strecke und ich wäre wirklich dafür, ohne die Leute, die mich da erkannt hätten, hätte ich das nicht geschafft, weil es kamen echt Leute irgendwie aus dem Hotel, die haben mir so ein, Gott sei Dank kein Glühwein, aber einen Kinderpunsch gegeben, irgendwas Warmes zu trinken. Ich war im Sportcheck, die haben mir neue Handschuhe gegeben, weil die das gesehen haben, dass ich das gemacht habe. Und das fand ich eine voll süße Story, dass das auf einmal so Haken geschlagen hat und dass das viele wahrgenommen hatten. Und einfach das Verrückte ist erstmal wie groß Berlin ist. Es ist riesig, es ist verdammt riesig und man lernt die Stadt mal wirklich anders kennen. Weil die Endstationen sind ja auch eher so in so Vororten oder jetzt nicht hier ganz schick Prenzlauer Berg, Altbau, sondern auch einfach mal ganz normale Häuser oder auch halt Platten. Und man läuft halt durch ganz verschiedene soziale Milieus und ganz verschiedene, man sieht einfach genau, vor allem auch so in Lichtenberg, so im Marzahn und so, was man da ja auch oft so hört, die sind am hilfsbereitesten natürlich gewesen, so Überraschung, so wenn ich mal nicht mehr konnte, da haben die mir irgendwie vom Späti eine Flasche Wasser gegeben oder auch einen Tee und das war einfach voll coole Erfahrung, also für mich selber auch, da habe ich auch nicht alles immer auf Kamera mitgenommen, aber für mich selber habe ich diese Stadt, in der ich jetzt seit 7 Jahren lebe, auch schon nochmal anders wahrgenommen, das war cool.
Das klingt auch so ein bisschen wie Jonas Deichmann, der Triathlet, der, als er den Triathlon um die Welt gemacht hat, als er durch Mexiko gelaufen ist, wo dann zum Schluss auch er immer quasi seine Entourage hatte, die ihn begleitet hat, weil er überall wiedererkannt wurde. Es erinnert mich ein bisschen deine Geschichte mit der U6 da dran.
Ja, also das war auch nur, weil dieses eine TikTok, glaube ich, viral gegangen ist und habe ich damit auch nie gehofft, dass ich dachte, oh, ich hoffe, die Leute erkennen mich, sondern das war einfach nur ein Projekt für mich selber und ich habe gedacht, komm, ich filme das mal. Aber bei ihm war das ja am Ende ein richtiger Fantrupp, der da mitgelaufen ist. Das stellt mir dann aber auch cool vor, gerade auf den letzten Metern. Das ist ja irre.
Ja, er wurde ja dann auch von einem Hund eine ganze Zeit lang begleitet, der dann ja auch seine eigene Fernsehsendung in Mexiko bekommen hat.
Ja, ja.
Also das war dann schon, war schon abgefahren. Aber du hast ja auch das Trailrunning angesprochen. Da ist ja jetzt Berlin natürlich nicht ganz so das ideale Pflaster für. Es gibt die eine oder andere Erhöhung, aber ich glaube, so reizvoll für diesen Bereich des Laufsports ist das dann nicht. Wie setzt du das um?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann... Trail ist oft immer die Herausforderung, wie ich jetzt gemerkt habe. Ich habe erst zwei richtige Trailläufe gemacht und die meisten, die hatten einen sehr großen Anteil von Downhill. Und das ist einfach eine Sache, die kann man nicht trainieren, wenn man nicht in den Bergen lebt. Also kann man sicherlich schon, ich habe es halt einfach nicht gemacht. Bin da sehr blauäugig rein. Ich habe aber darauf geachtet, dass ich sehr oft Krafttraining und Core-Training mache, weil im Endeffekt sind unsere Oberschenkel die einen dann stützen und dafür sorgen, dass es nicht alles komplett uns die Knie zerhaut. Und auch der Core, der sehr viel abfängt von dem Körpergewicht, was stetig da 20 Kilometer nach unten prallt, da habe ich mich einfach darauf fokussiert und einfach gute Schuhe, gute Kleidung, mir Zeit genommen. Das war nämlich, glaube ich, das ist immer das Dankbarste an den Trailläufen, weil man nicht so richtig auf Zeit läuft. Weil ich habe jetzt eine Zeit für diesen einen Lauf, den ich jetzt in Dark Kids Mühle gelaufen bin. Und der ist ja nicht, diese Zeit ist ja nicht wirklich anwendbar auf andere Trailläufe in der Kategorie, weil es gibt unterschiedlichen Boden, unterschiedliches Wetter, ja. Wetter etc. Und das fand ich irgendwie voll schön, als so zeitfokussierte Sportlerin mal zu sehen, ey komm, geh erstmal auf eine Reise, mal gucken, wie lange ich brauche. Ich kann auch mal einen Essensstand mal 10 Minuten warten und lauf dann weiter. Und das fand ich richtig cool. Aber zum Training, ich habe da einfach, glaube ich, ein bisschen Glück mit Krafttraining gehabt. Und hoffe, dass die nächsten Läufe weiter in meinem Körper irgendwie da mithält.
Wann ist da so der nächste geplant? Also hast du da schon konkret einen im Kopf?
Ich hatte einen für nächstes Jahr in Mallorca im Visier, aber ich bin da auch immer sehr spontan. Also ich gucke auch immer, wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin, ob ich da vielleicht mal irgendwas mit kombinieren kann und schau, was immer so in der Region geht. Dieses Jahr vielleicht noch einen im Dezember, aber so nicht ganz safe. Aber mal gucken, da muss man natürlich auch schon in eine wärmere Region liegen. Es gibt natürlich auch so mutige Läufe mit Kälte. Das ist überhaupt nicht mein Ding, irgendwas mit Kälte. Und ja, deswegen schaue ich mal. Aber das war jetzt eine tolle Erfahrung. Und vor allem, man hat auch tolle Ausblicke. Und ja, war cool.
Aber neben dem Krafttraining, wie viele Kilometer läufst du da so pro Woche? Ich sag mal, auch jetzt in der Fläche muss man ja dann auch einfach, ich sag mal, den einen oder anderen Kilometer machen, um da diese Grundlagenausdauer dafür zu haben. Weil es ist ja schon immer noch mal was anderes. Es geht ja nicht nur runter, sondern auch rauf. Es ist für den,
Kreislauf dann schon.
Ja,
genau. Also ich mache sehr viel so Hybridtraining, wie man es jetzt aktuell nennt. Mache sehr viel Intervalltraining für mich. Einfach, wenn ich laufen gehe und ich Lust habe, sagen wir, ich laufe 10 Kilometer und sage, komm, ich nutze jetzt nochmal 20 Minuten von meinem Lauf, einfach so schnell wie möglich 1 Kilometer immer zu laufen. Dann wechsle ich das. Mittlerweile mache ich das sehr tagesformabhängig und je nachdem, wo ich bin, weil ich sehr, sehr viel beruflich auch unterwegs bin. Ich würde sagen, ich komme so auf aktuell nicht mehr als auf 30 Wochenkilometer.
Okay.
Aber trotzdem reicht es. Also ich habe dann mal Monate, wo es dann wirklich deutlich mehr ist. Ich aber auch sehr viel mich im Alltag auch bewege. Aber diese ganzen langen Geschichten, die werden immer weniger und trotzdem klappt es irgendwie. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht einen Marathon in einer richtig guten Zeit schaffen, aber irgendwie ankommen würde ich schon hinbekommen. Aber eine Zeit lang, wo ich dafür trainiert habe, bin ich schon so auf 70, 80 Wochenkilometer gekommen.
Okay, das ist dann schon ordentlich.
Ja,
also
ja.
Dann ja. Fast täglich ist, also ja, im Prinzip schon täglich ein Lauf.
Ja, täglich und dann noch die Longruns, diese unangenehmen Geschichten.
Ich wollte es ja am Anfang nicht sagen. Ich war ja auch selbst Kurzsprinter und hätte mir das früher auch niemals vorstellen können, irgendwas, eine längere Strecke als 1,5 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Für alles Weitere hätte ich dann zumindest mal das Fahrrad genommen. Aber mittlerweile verstehe ich auch den Reiz an diesen langen Sachen und auch am Trailrunning. Also das ist zwar was komplett anderes, als über die 100, 200 Meter an den Start zu gehen, aber gerade auch so dieses, ich sag mal, Wettkampffeeling zum einen bei größeren Volksläufen oder auch bei Trailrunning-Events, das hat schon nochmal was anderes als so ein Wettkampf, bei dem man über den Kurzsprint an den Start geht. Das ist schon...
Toll. Es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ja.
Deswegen, also mal schauen, früher oder später. In der Marathonstaffel bin ich auch schon an den Start gegangen, aber irgendwann könnte ich mir dann auch schon vorstellen, tatsächlich vielleicht mal zumindest so einen Halbmarathon anzuvisieren, weil das als Zuschauer fand ich schon immer sehr, sehr reizvoll, aber ich glaube aus Athletensicht ist es dann auch immer noch was ganz anderes.
Absolut.
Dann, bevor wir aber zu den obligatorischen 5 Fragen kommen, die ich jedem meiner Gäste stelle, ist eine noch, ich habe gesehen auf deinem Instagram-Kanal, dass du auch in der Vorbereitung bist für einen neuen Podcast, beziehungsweise du nimmst schon auf. Um was geht's da genau und wann können wir die erste Folge hören?
Ja, ich hatte jetzt vorgestern meine erste Aufnahme beim Podcast. Das war super verrückt und neu, weil ich ganz alleine gesprochen habe. Jetzt merke ich gerade, wie angenehmer das ist im Dialog, weil man einfach miteinander redet, als alleine im Studio zu sitzen. Aber der Podcast wird weniger Sportbezug haben als meine anderen Social-Media-Kanäle und ein bisschen mehr persönlichen Touch haben und mehr in die Tiefe gehen in Bezug zu zum Beispiel auf Quarter-Life-Crisis und einfach meine Persönlichkeit sozusagen keine halben Sachen zu machen. Ja. Weil wenn ich mich jetzt für einen Sportwettkampf anmelde, dann sind es nicht direkt nur der Halbmarathon, sondern ich mache direkt einen Marathon. Oder wenn ich einen Trail mache, mache ich nicht den kleinen, sondern den langen. Und genau, und da geht es einfach darum, was man für Konsequenzen hat, wenn man sein Leben sehr, sehr leidenschaftlich führt, auch schmerzhaft, wie zum Beispiel Ermüdungsbrüche im sportlichen Sinne, Essstörungen im sportlichen Sinne. Aber auch wenn man zum Beispiel sehr früh, wie ich, geheiratet habe und das jetzt beende und eine Scheidung führe. Also so ein bisschen Quarter-Life-Crisis. So, ja, wenn jemand sehr leidenschaftlich und sehr in die vollen Commitments eingeht, wie man da wieder rauskommt und dass man vielleicht keine Panik bekommt. Genau darum geht's. Und freue ich mich voll drauf. Im Oktober geht's los.
Den Link, falls es dann schon einen gibt, wenn unsere Folge online geht, packe ich natürlich in die Shownotes rein.
Ja, gerne.
Klingt auf jeden Fall super spannend. Also
ja, dann, ich bin auch gespannt.
Dann in dieser Konsequenz dann auch, wenn ein Triathlon, dann ein Ironman.
Eigentlich schon, habe ich gesagt. Also ich möchte halt dann keinen Volkstriathlon machen, sondern wenn Ironman, obwohl ich wirklich schon wie die allergrößte Pest hasse. Aber ja, ich glaube, vielleicht, also ich habe gesagt, nein, eigentlich nie, aber ich dachte mir, ja, vielleicht doch mal einen. Also nicht mehr vor 30, das schaffe ich nicht mehr, aber mal gucken.
Dann kommen wir aber jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste so rückblickend. Was war denn vielleicht dein bisher schönster Wettkampf, auch unabhängig vom Ergebnis, sondern einfach der mit den schönsten Emotionen?
Auch auf die Leichtathletikzeit bezogen? Oder generell in meinem...
Generell.
Ich glaube tatsächlich der Berliner Halbmarathon 2022, weil ich da eine Bestzeit gelaufen bin und das wirklich so ein richtig toller Lauf war. Meine Familie, meine Freunde da waren und ich da wirklich das erste Mal gemerkt habe, boah, was mein Körper jetzt irgendwie so kann. Also richtig, das Training hat so richtig angeschlagen, jetzt auf die lange Distanz. Und ja, das war wirklich so ein richtig toller Lauf. Da hat wirklich alles gepasst. Und da bin ich danach einfach noch, glaube ich, eine Woche high von gewesen. Wie toll diese Erfahrung war. Das war so das Erste. Und natürlich auch damals so die deutschen Meisterschaften, weil da bei der Leichtathletik, weil man sich einfach so lange darauf vorbereitet hat, weil man ganz woanders meistens noch hingefahren ist und viele Zuschauer hatte, weil die teilweise ja noch übertragen wurden, auch im Fernsehen und so. Ich glaube, da hatte ich in Ulm meine deutschen Meisterschaften mal. Und das war, glaube ich, auch ein richtiges Highlight. Da habe ich zwar nicht so ganz abgeschlossen, wie ich so wollte, aber das war für mich damals so ein richtiger Push, um zu sagen, ja, ich gehe nochmal in die Saison.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. In welchem Jahr war das?
Boah, ich glaube 2012.
Okay, ja.
Oder 13. Oder irgendwie sowas. Also ich habe 2015 aufgehört und davor müsste es gewesen sein.
Und in ein paar Jahren waren die deutschen Meisterschaften noch relativ häufig in Ulm. Also ich glaube fast jedes zweite Jahr. Ja, deswegen, das kann gut sein.
Stimmt, ja.
Bei diesem Halbmarathon, kannst du dich da noch irgendwie an eine bestimmte Situation, einen bestimmten Moment erinnern, der da so hängen geblieben ist? Also ist dir schon während des Laufs irgendwie aufgefallen, als du auf die Uhr geguckt hast, wow, der Schnitt, den ich hier laufe, der ist verdammt gut für die Herzfrequenz, die ich habe?
Extrem, weil ich bin losgelaufen und ich laufe eigentlich immer so negatives Blitz. Also ich laufe eigentlich schon immer langsam los, weil ich weiß einfach, der Mann mit dem Hammer, der kommt irgendwann und der fühlt sich echt nicht schön an und ich teile mir das lieber ein bisschen ein. Und dann bin ich halt losgelaufen und habe schon gemerkt, boah, das ist schon ganz gut schnell, aber es fühlt sich irgendwie gut an. Und dann bin ich die Kilometer 2 bis 5 so ein bisschen langsamer gelaufen, aber habe dann gemerkt, boah, es fühlt sich heute dann gut an. Und habe gedacht, boah, wenn ich jetzt bei der Hälfte mich immer noch solide fühle und merke, ich kann das Tempo halten, dann packe ich noch ein bisschen drauf. Und ich habe immer auf die Uhr geguckt, bis Kilometer 15 und gedacht, wann haut's mich jetzt hier weg? Und als es Kilometer 15 war, habe ich dann gemerkt, okay, so rein rechnerisch, das sind noch 6 Kilometer, wenn ich jetzt so 4 Minuten auf dem Kilometer laufe, das ist gar nicht mehr so lange, da kannst du jetzt beißen. Und da habe ich dann nochmal Gas gegeben und das wurde dann, die 3 Kilometer dann schon nochmal anstrengend, aber dann die letzten 3 gingen halt einfach so durch. Und diese Momente, wenn man so angefeuert wird, deswegen versuche ich auch immer alle zu animieren, mich anzufeuern oder generell alle anzufeuern, zu cheeren, nicht mich anzufeuern, sondern die Läufer und Läuferinnen anzufeuern. Das bringt voll viel, weil wenn man mal irgendwie nicht kann und man hört, Marin, lauf, von irgendeiner Person, weil der Name ja meistens auf der Startnummer steht, das gibt einem wirklich ganz, ganz viel. Und da hatte ich 2-mal so Momente, da hat mich so ein Kind angefeuert mit einem Schild und da habe ich dann voll Gas gegeben. Das war ganz, ganz, ganz toll.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Manchmal gibt es ja auch diese Schilder, hier abklatschen für mehr Energie, wo dann dieser Pilz aus Super Mario oder so dabei ist.
Ja, oder you paid for this. So, ja. Das fand ich auch gut. So, du hast dafür bezahlt. Also,
smile.
Du machst es freiwillig. Just smile, you paid for this. Das fand ich auch ziemlich gut.
Und auf der anderen Seite vielleicht irgendein Wettkampf, der besonders schwierig war, wo du vielleicht auch beißen musstest oder vielleicht auch eine schwierige Zeit, weil es gehört ja auch einfach so zum Sport mit dazu.
Definitiv der LA-Marathon, den ich komplett unterschätzt hatte. Das bin ich letztes Jahr im März bin ich den gelaufen. Da habe ich auch jemanden gepaced, Paul Ripke gepaced und wir sollten unter 4 Stunden laufen, was ich eigentlich komplett schaffe. Aber dadurch, dass man langsamer gelaufen ist als sonst, hat der Körper eine andere Form angenommen, weil du bremst dich ja. Du hast ja nicht dein natürlichen Laufstil und das hat ihn bei mir so in die Beine. Dann hat es Gegenwind gehabt, es hat super geregnet. Die Strecke war echt nicht schön am Ende und ich habe noch alle verloren und da bin ich wirklich gegangen und habe gedacht, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin dann ins Ziel gekommen, aber das war ein richtiger Kampf. Also da habe ich geheult, weil ich so froh war, dass es vorbei war. Obwohl ich das kann. Also ich kann diese Strecke, aber es ist so tagesformabhängig dann manchmal und so einstellungsabhängig, weil ich das voll unterschätzt hatte. Das hat mich echt aus den Socken gehauen. Und wahrscheinlich auch schon mal andere Wettkämpfe. Das war wirklich schlimm.
Regen ist jetzt auch nichts, was ich mit LA in Verbindung gebracht hätte. Also nee, das ist keiner, eher so im keiner. Sunshine State.
Ja, das also. War dann seit 12 Jahren gab es dann so schlechte Wetterbedingungen.
Wobei es dann für die Leute in Kalifornien natürlich eher positiv
war. Das war mal ganz schön, aber deswegen haben auch relativ wenige angefeuert, weil das ist Sunshine State und die verbringen dann mal lieber ihren Tag drin.
Dann blicken wir nochmal kurz zurück ins Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Auch jetzt vielleicht aus deiner Zeit in der Leichtathletik oder vielleicht auch heute, wenn du was hast, was dich richtig abholt.
Ja, definitiv Intervalle, weil das echt immer, wenn man in einer sehr kurzen Zeit sehr schnell an seine Grenzen gehen kann und ich das immer noch liebe, gerade beim Laufen, dann schnell zu sein und schneller zu sein, als man ursprünglich läuft. Also ich mache Intervalltraining einfach unglaublich gerne. Aber auch irgendwie diese Long Runs, weil ich immer weiß, ey, das ist eine Reise. Man ist danach aber auch voll stolz, dass man das geschafft hat. Ich liebe das Carbloaden vorher. Ich liebe auch das halt das Gefühl danach und ich liebe auch, dass man so viel sieht beim Laufen. Das ist natürlich anders als beim Rennradfahren. Das ist bei mir noch nicht der Hype übergesprungen. Aber ich mag das, wenn ich so merke, wenn ich 30 Kilometer durch Berlin laufe, habe ich wirklich unglaublich viel gesehen. Und fühle mich dann auch so mal wieder so richtig genährt von der Stadt und von allem, was ich so mitgenommen habe. Deswegen freue ich mich da auch immer wieder drauf. Auch weil es auch so ein bisschen so eine Respektfreude ist.
Läufst du mit Musik oder ohne?
Immer mit.
Immer mit.
Immer. Also auch wenn man es beim Wettkampf nicht darf. Ich nehme es immer. Ich weiß, die richtigen Athleten laufen ohne, aber ich laufe immer mit. Das ist einfach.
Ich könnte es mir auch nicht vorstellen. Also komplett ohne Musik, ohne Podcast, dann über so einen längeren Zeitraum, das wird dann schwierig.
Ja, nee.
Und auf der anderen Seite, was sind vielleicht so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder ähnliches? Weil wenn du könntest, würdest du darauf verzichten?
Mobility und Dehnen. Also ich mache es viel zu selten, weiß aber, selbst wenn ich es mache, tut es mir unglaublich gut. Ich denke mir so, gerade, warum machst du nach so einem Lauf nicht öfter? Ich gehe gleich auch noch laufen und habe mir vorgenommen, das heute zu machen. Weiß wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Aber ja, das ist das, was ich definitiv mehr einbauen sollte. Auch mehr so ruhigere Einheiten, so wie Yoga oder so Pilates-Sachen, die sind auch voll effektiv für uns 1200 Läufer, für Tiefmuskulatur, aber das ist echt ein Kampf. Nicht, weil ich mache es auch wirklich gerne, aber der Punkt, dass ich das mache, der kommt irgendwie nicht.
Bei mir war es früher Fußstabi im Sand.
Ja,
absolut genau,
so
langweilig.
Hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon den Fuß gebrochen und musste immer auch mit dem Zeh so einen Stift aufheben. Auch so um so das Fußgelenk. Das ist halt auch irgendwie nicht anstrengend. Man macht das einfach und fühlt sich doof dabei, oder?
Ja. Das ist nichts, weshalb irgendjemand mal mit Sport begonnen hat.
Nee, keine Chance.
Dann kommen wir jetzt aber schon im Prinzip zur letzten Frage und die ist, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Das ist immer so ganz, nicht plump gesagt, aber das ist ja manchmal schon so ein Kalenderspruch oder so ein Social-Media-Spruch geworden, aber den man sich wirklich mal zu Herzen nehmen sollte, weil ich habe damals, als ich in der Leichtathletik auch so ein bisschen psychische Probleme entwickelt habe durch Leistungsdruck, durch Schlafmangel, durch irgendwie auch ein schlechtes Verhältnis zum Essen. Ist mir ganz schwer gefallen, mir Hilfe zu holen. Und weil es mir peinlich war. Und gerade im Sportbereich sind wir oft auf andere angewiesen. Und das ist ja auch was, worum es um Sport geht, dass es im Endeffekt, selbst wenn es ein Einzelsport ist, doch eine Teamgeschichte ist. Und dass man sich einfach sehr viel Input von außen holen kann, der der Weg wirklich dann erleichtert. Und genau, das würde ich mir einfach mehr mit auf den Weg geben, weil ich super, super viel psychisch und dann auch somit halt körperlich mit mir selber ausgemacht habe und immer gedacht habe, ach komm, zwick nur ein bisschen im Fuß, mach schon weiter. Oder ich merke schon was im Oberschenkel, passt schon. Statt einfach mal mit jemandem drüber zu reden, der im Idealfall sagt, guck dir das nochmal an, mach mal ein bisschen Piano oder am besten guck mal, lass mal einen Arzt oder eine Ärztin drauf schauen. Und genau, ich glaube, das würde ich mir nochmal im Nachhinein raten, weil ich da, glaube ich, viele schmerzhafte Wege dann nicht gegangen wäre und ich das auch wirklich jüngeren Athletinnen und Athleten gerne mit auf den Weg geben möchte oder eigentlich jedem.
Ist das auch ein Motivationsgrund für deinen neuen Podcast? Einfach zu zeigen, man ist mit seinen Hürden im Leben nicht alleine?
Auf jeden Fall, weil ich mich auch oft, obwohl ich so eine große Community habe, die ich natürlich nicht namentlich kenne alle, aber ich habe mich trotzdem oder fühle mich oft mit meinem Problem voll alleine. Und mir hilft Social Media extrem, dass man sich nicht so alleine fühlt. Dass man halt, dass viele sagen, ja, selbst wenn es so ein ist, so I feel you oder same, das bringt mir schon irgendwie was, weil man irgendwie merkt, man ist nicht so gerade alleine mit der Situation.
Ich glaube, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte für unsere Folge. Maren, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Nachmittag.
Gerne.
Und viel Spaß beim Laufen. Was steht auf dem Plan?
Heute nur 10 Kilometer Sunsetlauf mit Musik.
Perfekt. Dann viel Spaß.
Dankeschön.
Und das war es doch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify. Wenn ihr darüber hinaus noch mehr über Maren oder mich erfahren wollt, schaut gerne auf Instagram vorbei. Die Links packe ich natürlich in die Shownotes. Und dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit, und zwar den WhatsApp-Kanal vom Mein Athlet Podcast. Da gibt es immer wieder aktuelle spannende News rund um die Leichtathletik und natürlich auch rund um den Podcast. Den Link dazu packe ich natürlich auch in die Shownotes. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.